Das ist so gut, Herr Jesus, dass wir das wissen und dass wir das uns auch gegenseitig zusagen und zusingen dürfen, dass du kommst und dass wir mit jedem unserer irdischen Tage uns einem Tag nähern, deinem großen Tag, an dem du kommst. Das gibt unserem Leben, das gibt unserem Lauf, das gibt unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit einen wunderschönen Horizont der Hoffnung. Und deswegen gehen wir mutig, klar nach vorne, nicht zögerlich, nicht unsicher, nicht ängstlich, sondern der Zukunft stehst du. Dafür danken wir dir. Und du stehst nicht nur einfach da, sondern du erwartest uns. Du willst uns. Du willst uns bei dir haben, ganz und für immer. In einer wunderbaren neuen Personalität und Leiblichkeit. Danke für diese Perspektive. Danke, dass wir auch jetzt in dieser dritten abschließenden Einheit dieses Tagesseminars das noch einmal durch Worte, die du uns gibst, hören dürfen. Segne deine Worte durch deinen Geist und mach sie für uns lebendig. Amen. Unser heutiger Weg, Altes Testament mit der jetzt inzwischen wichtigen Entdeckung, das, was im Alten Testament zur Auferstehung gesagt wurde, wird neutestamentlich wahr und entfaltet sich. Der Unheilsraum und doch präsent, das Wegnehmen, die Entrückung, das Denken um eine Auferstehung und das Wissen um die Gemeinschaft in der jenseitigen Welt mit ihm, die Themen im AT. Wir treten ins Neue Testament, sehen Jesus, wie er die Zukunft in seiner Person in die Gegenwart holt. Wer in Christus ist, hat ewiges Leben, hat die Auferstehung, denn er, Jesus, ist die Auferstehung. Er, der Christus, auferstanden aus den Toten, nicht als Privatperson, sondern als Christus, mit einem überragenden Wirkungsradius. 1. Korinther 15, 21, 22. Mit einer umfassenden, universalen Heilswirklichkeit, die runtergebrochen in Ernteabschnitten uns beschrieben wird, von denen wir die ersten unmittelbar im 1. Korintherbrief wahrnehmen konnten, die weiteren ein wenig angedeutet haben, im Wissen, da kommen noch weitere entsprechende Ernteabschnitte, entsprechend seiner Ordnung, seiner Planung in Weisheit, bis er seine Heilswirklichkeit geschaffen hat. Das wahrzunehmen, differenzieren wir, erkennen wir, wir gehören erstaunlicherweise durch das Geschenk des Glaubens in Christus zur ersten Ordnung. Unmittelbar die erste Abteilung der Ernte unseres Gottes ist seine Gemeinde. Dass Israel dasteht, dass die Heilswirklichkeit des Millenniums dasteht, dass das Großauferstehungsgericht aus Offenbarung 20 dasteht, dass es weitergeht, Offenbarung 21, 22, das haben wir angedeutet. Dann haben wir erkannt, dass in diesem Raum tatsächlich für uns eine Spannung auftritt zwischen diesem individuellen zu Christus gehen, bei Christus sein und dem großen Ereignis der Auferstehung mit neuer Leiblichkeit für die Seinen. Und sind dann am Ende in dieser Phase dazu gekommen zu merken, wie AT und NT wunderschön zusammenklingen, haben am Ende uns einen ganz klitzekleinen Exkurs geleistet, was die Ex-Anastasis betrifft und stehen jetzt vor dem Mittelstück aus 1. Korinther 15. Das Mittelstück hört sich so an. Vers 35. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen? Und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr! Heftig. Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich, wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde oder aus Erde und irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel oder aus Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Jetzt stehen wir vor diesem ganz großen, wichtigen Thema, dass nun die Auferstehung für uns klar gesetzt ist. Wir gehören zu dieser nächsten Ordnung, dieser ersten großen Ordnung. Und jetzt stehen wir mit Paulus davor, dass er in 1. Korinther Kapitel 15 uns noch einen Einblick gibt, dass er uns Denkkategorien schenkt, dass er uns Beispiele gibt, wie wir uns das alles vorstellen können. Denn wir tun es natürlich enorm schwer, uns das alles vorzustellen. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass wir natürlich, 2. Korinther 4, wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir im Glauben leben und noch nicht im Schauen. Und wir sind natürlich von unserer ganzen Denke ausgerichtet auf das Jetzt Sichtbare. Und das Jetzt Sichtbare bildet für uns den maximalen Denkraum mit all dem, was in unserem Kopf eben da ist. Und wenn das so ist, dann ist das eben zu wenig. Wir müssen, wollen, sollen mit unserem Denken ausgerichtet sein auf das noch nicht Sichtbare. Denn das Sichtbare, das vergeht. Das noch nicht Sichtbare, das bleibt. Also genau anders, als wir gepolt sind. Das, was wir jetzt alles denken, empfinden wir als sicher und fest und gut. Daran halten wir uns im wahrsten Sinne des Wortes fest. Aber das andere ist für uns nebulös, nicht greifbar, unsicher, wackelig. Die Bibel lehrt uns, gerade umgekehrt ist es. Das ist alles sehr, 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 sehr wackelig. Hält nur für maximal ein paar Jahrzehnte einer irdischen Existenz. Ist das Sichtbare und das Sichtbare vergeht. Das für uns noch nicht Sichtbare, das ist bleibend und das ist ewig. Auch das wieder hilfreich, damit wir unseren menschlichen Sinn orientiert an Denksinn des Christus und mit diesem Denksinn des Christus uns füllen und unser Leben auch entsprechend dann ausrichten. Aber es fällt uns schwer, deswegen brauchen wir die Bibel. Mit der Bibel werden wir immer wieder neu geschult an diesen Denksinn des Christus. Und dazu zählt eben auch die Nüchternheit aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 ist sehr nüchtern. Es geht um die Verweslichkeit des menschlichen Körpers. Nicht ererben kann Fleisch und Blut das Reich Gottes. Das Verwesliche kann nicht erben die Unverweslichkeit. Das sind sehr klare, sehr deutliche, sehr wichtige Aussagen. Wir nehmen das alle miteinander wahr, unterschiedlich dicht, wie unsere persönlichen Biografien sind, aber das gehört mit zu diesem alten adamitischen System dazu. Dabei nimmt die Bibel uns in diesen Sterbensvorgang sehr deutlich hinein. Sie spricht zum Beispiel in 2. Korinther 4 von diesem berühmten Tontopf. Das heißt, meine irdische Existenz wird als ein Tongefäß gesehen. Und ein Tongefäß ist eine wunderbare Sache, nur sie ist natürlich zerbrechlich. Da gibt es dann plötzlich ein paar Macken, das geht ja gerade noch. Aber wenn dann ein Riss dazu kommt, dann wird es natürlich schwierig. Und wenn dann der ganze Tontopf schon 13 Mal geklebt worden ist, dann fehlt auch langsam die Ästhetik bei dem ganzen Ding. Das heißt, irgendwann merken wir, dieser Tontopf, der hat natürlich seine Grenzen. Das heißt, das eine ist, das Positive, das Schöpferische wahrzunehmen. Was hat uns Gott für ein Wunderwerk mit unserer ersten leiblichen Schöpfung gegeben? Bis heute stehen wir staunend davor, in dem, was wir selber leben, bis hinein in den wissenschaftlich-medizinischen Bereich. Ununterbrochen Entdeckung des Faszinosum des menschlichen Lebens, obwohl der schon die Spuren von 1. Mose 3 trägt. Und gleichzeitig verspüren wir alle miteinander, das ist nicht auf Dauer gut. Tontopf. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, 2. Korinther 5,1, unser irdisches Haus, wenn diese Hütte abgebrochen wird, was für ein hartes Wort, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird. Keiner will diesen Abbruch des irdischen Hauses. Keiner. Da ist man drauf bedacht, möglichst dieses Haus halbwegs noch zu erhalten. Sie wissen, dass eine ganze Industrie sich darum kümmert, dass ihre Ruine halbwegs ansehnlich bleibt und wir so uns mit mehr oder weniger Ersatzteilen durchfriemeln, so weit wie es irgendwie geht. Ganz klar, ganz klar. Es ist ja nicht das Äußere, sondern wir merken etwas ganz Existenzielles, dass zu unserem Menschsein diese Leiblichkeit dazugehört. Es ist ja nicht nur irgendetwas von mir, das bin ich. Es ist nicht etwas, was ich einfach mal auch abgeben kann, das bin ich. Und das zu begreifen, greift natürlich in meine existenzielle Wahrnehmung extrem ein. Und wir dürfen das ja nicht nur beschränken auf die Leiblichkeit, sondern wir wissen ja auch auf das Abbruchssystem, was unseren Geist und was unsere Seele betrifft. Das gesamte innerweltliche adamitische Instrumentarium ist bruchstückhaft, wenn unsere irdische Hütte abgebrochen wird. Das ist die eine Seite. Dann stehen wir da und leben diesen Vorgang in keiner Weise. Wir leben ihn weder bei uns, noch leben wir ihn bei denen, die uns lieb und wert und wichtig sind. Aber das gehört mit in diese adamitische Wirklichkeit hinein. Jetzt schreibt der Paulus in 2. Korinther 5, wir wissen, wenn unser irdisches Haus abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Die zweite Hälfte des Satzes ist natürlich ein sensationelles Geschenk. Ich ziehe aus der Hütte in einen Bau. Und so unterschiedlich, wie es bei Ihnen klingt, so unterschiedlich soll es auch sein. Denn der eine Gedankengang ist das Bild von einer Hütte, sagt Luther. Eigentlich der Gedankengang ein Zelt, ein schönes Provisorium. Im Gegensatz zu einem festen Bau. Die Sprache der Bibel ist gut. Und Sie können sie sofort bis in unsere ganz große Moderne hinein nachvollziehen. Natürlich denken Sie, Sie sind auf irgendeiner Tourismusmesse unterwegs und zwischen Karawanen und Zelten marschieren Sie durch und Sie kaufen Sie so eins von diesen wunderschönen Zelten, wo Sie nicht ganz wissen, ist es noch ein Zelt oder schon ein Eigenheim. Also auf jeden Fall, dann ziehen Sie los mit Ihrem Zelt, bauen das irgendwo auf. Es ist Mai, es ist Juni, es ist traumhaft. Sie denken, was ist das für ein Faszinosum? Wie konnte ich nur in vier Wänden mein Leben verbringen? Hier ist schön, hier ist gut sein. Das ist im Mai, im August, im September, vielleicht auch im Oktober. Klimawandel sei Dank, noch gut, aber spätestens November denken Sie, wenn es dann mal so reintrieft und die nachts da der Bodenfrost um Ihre Zeltwand herum wabert, war doch nicht so schlecht mit der Zentralheizung. War nicht so ohne, dass ich irgendwo wusste, vier feste Wände um mich herum. Und dann kommt der erste Herbststurm, die ersten paar von ihren Heringen halten nicht mehr ganz stand, die erste Zeltwand kriegt einen Riss und sie merken, sie müssen umziehen. Sie müssen umziehen. Das ist der Gedankengang. Und ziehen ein festes Haus. Woher kommt das feste Haus? Das feste Haus kommt von Gott. Von Gott. Qualität 2 kommt von Gott. Qualität 1 kam auch von Gott, hat aber den Bruch von 1. Mose 3 drin. Qualität 2 kommt ebenfalls von Gott, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Was für eine Klassifikation dieses Bauwerks. Einem Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, also nicht von uns her erschaffen, das ewig ist im Himmel. Das ist diese neue Personalität, die ihnen in der neuen Leiblichkeit für ihr Leben in Christus zugesagt wird. Philipperbrief: Er wird unseren nichtigen Leib verwandeln, dass wir gleich werden seinem verherrlichten Leib, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Diese Sprache des Paulus, da ist jeder Halbsatz ein Geschenk. Dass dieser Leib, den er uns das gibt, die Qualität des Jesus-Leibes hat, dass sie in die gleiche Materie-Klassifikation einlaufen, wie den Leib, mit dem Christus unterwegs ist. Und dass es dann hier heißt, wenn wir uns das nicht vorstellen können, wie das passieren kann, dann sagt uns hier Paulus, er hat Kraft. Natürlich hat er Kraft, aber er hat unglaublich viel Kraft. Er hat Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wenn Sie dieses Wort übersetzen, dann können Sie etwas übersetzen wie: Gott ist der Allenergetiker. Also sämtliche Energie steht ihm natürlich unmittelbar zur Verfügung. Er hat nie irgendeine Ressourcengrenze, was die Verwandlungsenergie betrifft, die er braucht, um eine neue Materie, eine neue Leiblichkeit, eine neue Dreiheit von Leib, Seele und Geist für sie zu schaffen. Unwahrscheinlich. Und spätestens hier müssen wir kurz unterbrechen und nach den Beweggründen fragen. Das geht doch nicht. Wir müssen nach den Beweggründen fragen. Das ist doch bei Ihnen auch so. Wenn Sie ein Geschenk bekommen einer Dimension, die Sie komplett plättet, dann fragen Sie doch nachher, warum? Warum? Das ist doch völlig überdimensioniert, das ist nicht angemessen, entsprechend. Sie fragen, was bewegt denn den Schenken, was bewegt ihn? Und Sie kennen mit mir die Antwort. Der will Sie einfach haben. Der will Sie bei sich haben. Tatsächlich, der lebendige Gott in Jesus Christus will sie in unmittelbarer Gemeinschaft bei sich haben. Und jetzt müssen sie in Anführungszeichen zu ihm passen. Und dafür macht er alles, dass sie und ich zu ihm passen. Das komplette Set, damit das da kein Abbruch gibt, wenn sie ankommen. Sondern damit sie zu ihm, damit ich zu ihm passe, muss der Allenergetiker, will der Allenergetiker alles hinein verwandeln, damit das adäquat ist und ich tatsächlich in seiner Welt passend bin. Er will das, hat er ja gesagt. Großes hohepriesterliche Gebet, Johannes 17, Vater, ich will, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Das will ich. Bildlich gesprochen, sagt der Vater, dann musst du auch alles machen, dass das geht. Mach ich. Ich werde die komplett verwandeln, dass die zu mir passen. Dass das jetzt gilt, dass sie ins Reich Gottes kommen können, dass sie es ererben können. Und dazu brauchen sie Unverweslichkeit und nicht mehr Verweslichkeit. Sie brauchen eine neue Leiblichkeit. Und jetzt kommt der Apostel Paulus und erklärt uns das natürlich in dieser unwahrscheinlich schönen Sprache, was diese neue Leiblichkeit betrifft. Dass er so ein bisschen herb anfängt, das rüttelt uns auf. Dass Paulus hier sagt, du Narr, ist natürlich ein bisschen eine herbe Ansprache. Dass er jetzt nicht sagt, ja, natürlich, ich verstehe euch komplett, ihr Korinther. Natürlich und selbstverständlich könnt ihr das alles nicht wissen, sondern Paulus geht hier eher den Weg und sagt, wie habt ihr da immer noch keinen Schimmer von? Jetzt seid ihr schon so lange mit Jesus unterwegs und stellt mir die Frage, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr! Also es ist dann schon so ein bisschen, wo man sich hinterfragen kann, Paulus, Entschuldigung, aber besser spät als nie, oder? Ja, besser spät als nie. Also hörst dir an, was habe ich anzuhören? Ich habe wunderschöne Beispiele. Das eine Beispiel ist das Beispiel vom Saatvorgang. Das andere Beispiel ist das Beispiel vom Schöpfungsvorgang. Saatvorgang und Schöpfungsvorgang sind seine beiden Bildebenen. Das eine, was uns sehr schnell zum Ausdruck bringt, ist, ihr, die ihr meint, ein Sterbensvorgang, ein Verwesungsvorgang, ein Auflösungsvorgang wäre an sich schon negativ. Die müssen nur ganz normal jede schlichte Saatvorgang innerweltlich auf sich wirken lassen. Was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder irgendetwas anderem. Das heißt, ich sähe etwas und indem ich es sähe, weiß ich, das, was ich da gesät habe, das wird so nicht mehr sein. Aber nicht im Sinn, oh, wie tragisch, sondern hoffentlich. Hoffentlich sähe ich nicht nur einfach Weizen und der bleibt da so und schrumpelt vor sich hin, sondern hoffentlich sähe ich Weizen und aus dem Säen des Weizens mit dem Auflösungsvorgang entsteht ein Verwandlungsvorgang, dass was ganz Neues, anderes daraus entsteht. Dieser Gedankengang, der ist für Paulus grundlegend. Und wenn Sie das übertragen jetzt auf das Thema der Leiblichkeit, haben Sie eine wunderbare, gute, starke Bildebene für das, was mit Ihnen und mit mir, die wir in Christus sind, passieren wird. Zum einen wesentlich, um vorzustellen, wie Sie und ich in der Welt Gottes sein werden. Es wird zwischen Ihrem Sein hier und dem Sein dort eine Kontinuität geben. Erstes Stichwort. Ein ganz wichtiges Stichwort, es kommt noch mehr, keine Sorge. Erstes Stichwort, Kontinuität. Das heißt, wenn ich Weizen sähe, erwarte ich keine Tomaten. Ja? Wenn ich auf der einen Seite etwas einsehe, erwarte ich, dass das in einer gewissen Beziehung steht zu dem, was da kommt. Wenn ich Weizen gesät habe, bin ich nicht überrascht, wenn da ein Weizenhalm rauskommt, der nachher entsprechend die Getreidekörner in sich trägt. Ich wäre aber sehr überrascht, wenn eine Tomatenpflanze rauskäme oder eine Kastanie oder sonst irgendwas. Das heißt, es besteht Kontinuität. Das ist sehr, sehr wichtig für uns als Menschen, nämlich ich bin ich jetzt schon in meiner Personalität, indem ich gesät werde, kommt auf der anderen Seite auch wieder Schäfer raus. Das ist ein Zusammenhang. Also die Kontinuität ist was wunderbar Wesentliches für die Wahrnehmung von Person, auch für das große Thema, wie werden wir uns wiedersehen, wahrnehmen, erkennen, wie wird das sein, wenn es diesen Verwandlungsvorgang gibt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen meiner Personalität hier und meine Personalität dort. Erster Gedankengang. Der zweite Gedankengang ist aber, dass es zum Glück einen fehlenden Zusammenhang auch gibt. Es gibt also nicht nur eine Kontinuität zwischen der Saat und der Ernte, es gibt auch eine Inkohärenz. Es passt etwas nicht zusammen. Es ist ein fehlender Zusammenhang. Und das macht Paulus nun gerade auch an dem Saatbeispiel deutlich. Also wenn ich ein Getreide, ein Weizenkorn sähe, erwarte ich jetzt nicht auf der anderen Seite wieder ein schöneres Weizenkorn, sondern ich erwarte ein Halm, eine ganz andere Kategorie, an der unverhältnismäßig mehr Frucht dran ist. Das heißt, es besteht ein Bruch. Ich erwarte nicht, dass das genauso ist wie das, was kommt. Ich will den Unterschied, ich will die Inkohärenz, ich will, dass da ein Abbruch ist. Das ist insbesondere für die unter uns wichtig, die ihren Zerbruch, ihre äußeren Systematik deutlich wahrnehmen. Und wenn sie denen mehr oder weniger sagen würden, da gibt es eine Kontinuität ohne Inkohärenz, dann würden die sagen, dann verzichte ich drauf. Ja? Wenn quasi meine Kontinuität nur in der Fortsetzung bis jetzt bisher Bestehenden besteht, nein, danke. So umgekehrt, es gibt einen Abbruch, es entsteht etwas ganz Neues, dieses Weizenkorn mit seiner Frucht und all dem, was da eben da herauskommt. Das Bild vom Saatvorgang geht aber noch weiter, indem Paulus jetzt neben dieser Inkohärenz und der Kontinuität auch zum Ausdruck bringt, es geht immer nur das eine oder das andere. Es gibt also eine fehlende Koexistenz. Ich kann nicht zugleich in der einen Wirklichkeit und zugleich in der anderen Wirklichkeit sein. Ich muss aus dem einen raus, das löst sich auf und vergeht, um in das andere hineinzukommen. Dieser für uns schmerzliche Vorgang ist uns sehr, sehr wesentlich, das zu begreifen. Ich muss raus aus dem Zelt, um reinzukommen ins Haus. Und dieser Vorgang, rauskommen aus dem Zelt, reinkommen ins Haus, das ist ein schmerzhafter, schwieriger, mich bedrängender Vorgang des Sterbens. Deswegen sagt der Paulus in 2. Korinther 5, es wäre natürlich unglaublich schön, wenn ich darauf verzichten könnte. wenn das Ausziehen aus der Hütte und das Einziehen in das Haus, wenn mir das erspart bliebe. Und sehen Sie, das ist das Geheimnis derer, die dann da sein werden, wenn Jesus Christus seine Gemeinde zu sich nimmt. Wir werden nicht alle entschlafen, erinnern Sie sich? 1. Korinther 15. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Denn die werden genau diesen Vorgang anders erleben. Nicht durch den Sterbensvorgang hindurch, sondern den Wegnahmevorgang hindurch in die unmittelbare Verwandlung der neuen Wirklichkeit. Und deswegen sagt Paulus, das wär's. Nicht die alte Hütte verlassen müssen, nicht ausziehen müssen, nicht in diesen Sterbensvorgang mit all seiner Ungewissheit eintauchen müssen, sondern unmittelbar aus der Hütte ins Zelt. Besagter Autor Siegfried Kettling hat in seinem Buch ein wunderschönes Bild für mich gebraucht. Er hat das Bild gebraucht von einem mittelalterlichen Kirchenbau. Wenn so in einer mittelalterlichen Stadt eine kleine Kirche es gab und man hat nun beschlossen, zur Ehre des Höchsten und auch ein bisschen für sich selber, eine größere, attraktivere Kirche zu bauen, dann wurde die auf dasselbe Grundstück gesetzt. Und dann gab es immer das Phänomen, dass die neue Kirche so viel größer war, dass die alte Kirche noch locker ins Kirchenschiff reinpasste. Das heißt, man hat tatsächlich das so gemacht, man hat die alte Kirche gelassen und hat die neue Kirche drumherum gebaut. Und erst wenn die neue Kirche fertig war, hat man die alte innen abgebaut. Das wär's. Nie ohne Kirche. Nie ohne Haus. Nie ohne Gebäude. Das ist nachvollziehbar. Für Sie alle. Ja, das wär's. Das wär's. Da darf man drum bitten. Mein Herr, es wäre richtig gut, wenn das System noch so lange halten würde, bis du kommst. Das darf jeder Glaubende für sich erbitten und erhoffen. Und wenn Gott dann anders macht, wenn ich doch ausziehen muss aus der Hütte, dann wird er bei diesem Vorgang, siehe Lazarus, mit dabei sein und diesen Vorgang liebevoll begleiten, damit ich ankomme im festen Haus. Es gibt Kontinuität, es gibt Inkohärenz, es gibt fehlende Koexistenz, ganz, ganz wichtig. Und dann nimmt er dieses Bild vom Schöpfungsvorgang, da werden ja alle möglichen Sachen aufgezählt, verschiedene Fleischsorten in Anführungszeichen von verschiedenen Körpern innerhalb der Welt, von Fischen und Menschen und Vögeln und Vieh, dann werden die Planeten und Himmelskörper aufgezählt, eine ganze Latte, und man fragt sich, Paulus, was ist denn dein Gedankengang? Dein Gedankengang ist bei Paulus sehr, sehr wichtig, er sagt, da gibt es keine Uniformität, sondern diese jenseitige Welt ist ausgesprochen kreativ. Ausgesprochen kreativ. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, weil ich dem immer wieder hinterher marschiere, dass viele von uns bei ihrem Denken über die jenseitige Welt, auch über ihre Bau oder über ihr Haus, dass wir eigenartig eine Uniformität hinkriegen. Für viele ist der Himmel recht blass. Ich weiß nicht, ob Sie auch so einen blassen Himmel haben, der eher wie eine Pathologie aussieht. Also so leer, hell und irgendwie nicht richtig nett, um es zu bewohnen. Und dann stehen wir da in unseren einheitsweißen OP-Kleidchen und singen unser dauerndes Halleluja. Und damit sind bei vielen die Himmelsvorstellungen schon zu Ende. Das hat mit Himmel nichts zu tun. Immer arbeiten. Amenore ad major. Vom Geringeren aufs Größere. Das hier ist das Geringere. Das hier. Und jetzt nehmen Sie doch wahr, trotz 1. Mose 3, was für eine übersprudelnde Kreativität der allmächtige Gott in dieses Zwischenbauwerk hineingelegt hat. In dieses Zelt. Wie viel Liebe, wie viel Vielfältigkeit, wie viel Kreativität er schon in diese Schöpfung hineingelegt hat. Dass wir selbst nach den 20, 30, 40, 80 Jahren sagen, ich habe nur einen Bruchteil dessen wahrgenommen, was in dieser kleinen Streichholzschachtel des Universums präsent ist. Und dann denken Sie, wir gehen rüber und gehen rückwärts? Nein! Wenn er schon für Schöpfung 1 sich so dermaßen ins Zeug gelegt hat. Ja, was wird Ihnen die Spucke wegbleiben, wenn Sie in Schöpfung 2 ankommen? Nicht nur, wenn sie sich selber im Spiegel angucken, werden sie baff erstaunt sein. Wenn sie die anderen angucken, auch noch. Und wenn sie dann seine Schöpfung, seine jenseitigen Wirklichkeit ansehen, erst nochmal. Kreativität, Fülle aus dem großen Reichtum des Allenergetikers, dem alles zur Verfügung steht, eine weitere Schöpfung mit einem Upgrade zu bauen, dass wir nur so baff da sein werden. Wie wird das denn sein? Wie wird das denn sein? Der Psalm 126 drückt uns das so wunderschön aus. Er sagt, wir werden sein wie die Träumenden, die doch noch nicht fassen, was sie sehen. Das ist das, was wir in unserer Sprache sagen. Ich bin sprachlos. Ist gut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wunderbar. Mir bleiben die Worte weg. Sehr gut. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Richtig. Das wird sein. Deswegen bin ich immer so traurig, wenn wir unsere kleine Innerweltlichkeit so absolut setzen. Das ist nicht gut. Ich habe es mal schon erzählt. Ich ecke da auch manches Mal an, ich weiß es, aber ich sag's trotzdem. Da ist jemand da, der hat seinen 85. Geburtstag gefeiert, seinen 90. Geburtstag gefeiert, seinen 95. meinetwegen. Und wenig später danach stirbt er und geht zu Jesus. Und dann steht die Verwandtschaft da und sagt, jetzt hat er wenigstens noch seinen Geburtstag hier feiern können. Und ich denke jedes Mal, was für ein Blödsinn. Glauben Sie, so eine Kreatur mit 90, 95 Jahren, der mal den letzten Erdbeerkuchen reingestopft hat, will noch einmal wieder zurück. Einmal erlebt die Realität von Jesus in seiner Wirklichkeit. Und wir können das in irgendeiner Weise denken, wir könnten das mit einem innerweltlichen Geburtstagsfest abdecken. Was machen wir denn da, Schwestern und Brüder? Einmal noch zurück, nie und nimmer noch mal zurück. Nie und nimmer. Da schmecken Sie die Herrlichkeit des lebendigen Gottes und sollten noch mal in diesen kleinen Karton zurückkrabbeln wollen. Nie und nimmer. Jeder von denen, der uns vorausgegangen ist, absolut jeder von denen, der uns vorausgegangen ist, ist aber sowas zu beneiden. Sowas zu beneiden. Die armen Schnuffen sind wir, die hier noch rumkrabbeln müssen, aber doch nicht die, die uns vorausgegangen sind. Die sagen doch nicht im Himmel, ich will zurück, sondern die beten für sie, dass sie rüber dürfen. So wird's doch was draus. Verstehen Sie? Wir stellen die ganzen Dinge auf den Kopf. Kreativität, Differenzierung, das ist doch unser Gott. Wir werden doch nicht alle 1,50 eingenormt in kleine Halleluja-Chöre. Wenn er schon auf dieser Seite der Erde in wunderschöner Differenzierung, gucken Sie sich doch an mit Ihrem Adam 1-Version, in wunderbarer Differenzierung gemacht hat. Gott geht doch nicht rückwärts. Er hat Milliarden von Möglichkeiten gehabt, schon mit diesem beschaulichen genetischen Satz, den er hier hatte. Und glauben Sie mir, es ist noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten. Warten Sie mal ab, was der hinkriegt. Was der hinkriegt an neuer Personalität. Das ist sogar das Geheimnis der Divinität. Das ist ein göttlicher Leib, ganz klar. Das ist göttlich, das ist eine ganz andere Ware. Wie sagt das hier Paulus? Ich werde das tragen. Ich werde das tragen, diesen zweiten Leib, diese zweite Personalität, so wie ich die erste getragen habe. Ach, das ist gut. Haben Sie irgendwo Einübungsprobleme gehabt bei Variante 1? Sie kamen ja einfach auch damit recht gut klar. gingen an den Start, haben laufen gelernt, reden gelernt. Das Ding hat das 30, 40, manchen 80 Jahre funktioniert. Sie waren es. Es ist ihr, wie heißt es hier? Es ist ihr Ikon. Das Wort steht da. Es ist ihr Bild. Das sind sie. Ikon in der Sprache der Bibel ist etwas, was ich trage wie ein Kleid, was zu meinem Wesen gehört. Das ist ein ganz starker Ausdruck. Verstehen Sie, wenn Sie und ich ankommen in der Welt Gottes und dann sind Sie da, endlich da. Und dann kriegen Sie Ihre neue Leiblichkeit. Ich sage das gerne aus meiner maskulinen Welt. Jeder hat seine eigene, ja? Aus meiner maskulinen Welt. Es ist wie wenn Sie einem guten Herrenkleidungsgeschäft sind und Sie probieren einen Anzug an und sagen, der passt. Da musst du nichts mehr machen. Der stimmt. Und so werden Sie ankommen und werden Ihre neue Leiblichkeit, Ihre neue Personalität wahrnehmen. Sie werden immer noch wissen, das sind Sie. Und doch werden sagen, wow. Und Sie werden endlich sagen, passt. Verstehen Sie, keiner von Ihnen hier ist ja mit sich zufrieden. Keiner von Ihnen. Also erstmal körperlich nicht. Ja, diese ganzen Baustellen, Ihre Seele, Ihr Geist. Es gibt keinen, der zufrieden ist. Sie kommen drüben an und sind zum ersten Mal zufrieden. Jetzt bin ich ich. Danke, Schöpfer. Passt. Stimmt. Was muss das sein? Und wenn Sie erstmal das Ganze ausprobieren, wie das funktioniert, dass es Materie, Geist, Seele aus dem Stoff des Himmels ist. Unglaublich. Unglaublich. Verstehen Sie, ergänzt ein bisschen, warum Paulus sagt, du Narr, er kann das nicht fassen, dass wir da in unseren kleinen Kirchenbänken sitzen und dann uns darüber philosophische Gedanken machen, ob es im Himmel schöner ist als auf der Erde oder ob er wirklich in den Himmel sollte. Und Paulus sagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Du redest vom Himmel, von der Wirklichkeit des Gottes, von ungebrochener Gemeinschaft mit ihm. Das ist eine ganz andere Dimension. Und jetzt ahnen wir ein klein wenig, warum ein Mann wie Paulus, der wirklich nicht lebensmüde war, der hatte keine suizidalen Tendenzen, ganz, ganz sicher nicht. Warum der Mann im Philipperbrief Sätze sagt, die sind bis heute für uns herausfordernd, vielfach überfordernd, absolut überfordernd. Da gibt es so einen Satz im Philipperbrief in Kapitel 1, der lautet, ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Und dann denkt man, nee, das ist jetzt nicht so zu sagen. Oder Christus ist mein Leben, dann ist Sterben für mich Gewinn. Der Satz, der gehört jetzt seit 30 Jahren zu meiner Biografie dazu. Weil ich in meiner pastoralen Junganfänger-Naivität auf meiner allerersten Beerdigung über diesen Text gepredigt habe. Und dann bin ich in meiner Naivität in Schwärmen geraten. Das kam gar nicht gut rüber. Aber es ist trotzdem wahr. Christus ist mein Leben. Dann kann Sterben für mich nur Gewinn sein. Nochmal, nicht suizidal, nicht weltfliehend, nicht depressive Stimmung, sondern klar geistlich durchdacht. Wenn der Christus mein Leben ist, dann ist Sterben die Tür, das Ausziehen aus der Hütte, mit all dem Schmerzhaften, das Ausziehen aus der Hütte und das Einziehen in das feste Haus. Das wahrzunehmen hilft einem enorm. Es hilft einem enorm, das jetzige Leben zu leben. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Es hilft einem insofern zu leben, als ich dann nicht einen ungesunden Druck auf die Diesseitigkeit lege. einen ungesunden Druck auf die Diesseitigkeit. Das ist das, was dann entsteht, wenn ich die Jenseitigkeit ausblende, sie nebulös bleibt oder keine Konturen trägt. Denn je nebulöser und ohne Konturen oder ausgeblendet, desto weniger steht sie als Hoffnungsgut, als erstrebenswertes Gut vor mir. Und je weniger ich ein Hoffnungsgut habe, desto höher wird der Druck für hier. Denn dann muss das hier alles bringen. Das legt auf ein innerweltliches Leben einen ungesunden Druck. Ich sage es immer ganz praktisch. Stellen Sie doch mal diesen Samstag vor. Den Tag heute. Verstehen Sie, den gab es ja nur einmal. Den haben Sie nie wieder. Haben Sie den jetzt wirklich optimal verbracht? Hätte es nicht noch eine bessere Möglichkeit gegeben? Denn den kriegen Sie nie wieder. Der ist weg. Das ist ein Tag von ihm, der ist nie wieder da. Und da merken wir, was für ein Druck da aufgebaut wird. Habe ich richtig gelebt? War das wirklich gut so? Ich muss es ausnutzen. Und unsere Multi-Optionsgesellschaft bietet mir so wahnsinnig viel an. Indem ich jetzt schon so alt bin, was habe ich alles schon verpasst? Was ich noch alles hätte reinstopfen können, bevor das kleine bisschen Leben ja vorbei ist. Was tut mir manchmal Menschen leid? Dieser ungesunde Druck auf ein kleines innerirdisches Leben gelebt wird. Das andere gilt aber auch. Wenn ich die Hoffnung auf die Ewigkeit als real in meinem jetzigen Leben habe, dann sagt mir der Apostel Paulus, dann hat das Auswirkungen darauf, wie ich jetzt auf dieser Seite lebe. Die Dinge bekommen ihre Bewertung, je länger desto mehr, aus der Perspektive der Ewigkeit. Die Dinge kriegen eine andere Bedeutung. Der Einsatz für Christus zum Beispiel kriegt eine ganz andere Bedeutung. Denn spätestens da weiß ich, alles wird vergehen. Alles wird vergehen. Das Einzige, was bleibt, ist das, was mit meinem Christus zu tun hat. Das bleibt. Bei allem, was zu meinem innerweltlichen Sein dazugehört, es darf mich, um es in Paulus sagt, nichts gefangen nehmen. Es darf mich nichts gefangen nehmen. Auch keine Immobilie. Auch keine Aktien. Und kein Äckerle. Weil ich weiß, es bleibt alles hier. Schneller als ich denke. Und dann stehe ich mit dem da, was in Christus mein Leben ausgemacht hat. Merken Sie, eine ganz andere Wertigkeit. Und plötzlich bekommt das geringe, unscheinbare, nebensächliche, in dieser Welt nicht wahrgenommene, logischerweise, weil nicht aus göttlicher Perspektive betrachtete, ein unglaubliches Gewicht. Denn interessanterweise hört ja Paulus mit einem aus mancher Sicht unscheinbaren Wort auf im 1. Korinther, Kapitel 15. Den Vers war ja ein bisschen gemein, aber absichtlich habe ich ihn ja auch noch nicht gelesen. Den allerletzten Vers, nach diesem riesigen Kapitel 1. Korinther 15, schließt der Apostel Paulus mit einem so einfachen Satz ab. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr ja jetzt wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Kann man so schlicht einen so gigantischen theologischen Ausblick abschließen? Ja. Wenn man jetzt begreift, dass der lebendige Gott, das, was getan wird in dieser Welt, für ihn getan wird in dieser Welt, aus der Himmelsperspektive ansieht. Paulus schreibt das so im 1. Korintherbrief. Da ist die Frage, ob ich mit Holz, Heu, Stroh und Stoppeln ankomme oder mit Gold, Silber und edlen Steinen. Und Gold, Silber und edle Steine sind Materialien, die vor Gott Bestand haben. Dinge, die vor Gott Bestand haben. Und zu denen, die da ihren Weg gezogen sind, zu denen sagt jetzt hier Paulus, ihr wisst doch, dass eure Arbeit, ich sag's mal in Klammern, eure Reichsgottesarbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Den Lateinern unter ihnen sei gesagt, an der Stelle übersetzt die Vulgata, eure Arbeit ist non frustra. Das verstehen Sie auch. Die ist non frustra. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz. In dieser Welt wird vieles ganz anders beurteilt, als der lebendige Gott es aus seiner Sicht sieht. Ich denke da zum Beispiel, nur ein Beispiel, an diese unendliche große Heer von Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit. Was wird da hinein investiert, unglaublich hinein investiert, in die nächste Generation? Und es ist doch nicht immer so, dass wir da mit 50 hochmotivierten Jungschalern zusammen sind. So an ganz vielen Orten ist das klein, 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 klein. Wo Jungscharen mit 2,3 Jugendlichen dann abgehalten werden. Und dann hängt man da rum und denkt, ich könnte den Nachmittag auch anders verbringen. Und dann sät man da rein. Und dann verschwindet dieses Kind und dieser Jugendliche, man hört davon nie mehr etwas. Schwestern und Brüder, non frustra. Jetzt wartet mal ab, wie der Ewige das beurteilt. Wie der Ewige das beurteilt. Da wird es ein großes Staunen geben, wenn wir auf der anderen Seite ankommen und dann klar wird, was in seiner Sicht welchen Wert hat. Deswegen gebraucht ja Paulus, und damit schließe ich, hier ein eigenartiges Verb in dieser Viererkette von verweslich, niedrig, armselig, natürlich und positiv, unverweslich, herrlich, auferstehen in Kraft und geistlich. Braucht er immer ein Verb. Es wird gesät. Es wird gesät. Und das Verb ist ja eigentlich auch in unserem Kulturkreis positiv, oder? Säen ist was Gutes. Nur, Sie wissen, wie es mit dem Säen ist. Säen heißt nicht sehen. Säen heißt, ich gebe da was rein, aber wenn ich da was reingegeben habe, ist er deswegen noch nicht da. Und genau dieser Gedankengang ist für unser innerweltliches Leben von ganz großer Bedeutung, wenn ich den Horizont der Ewigkeit habe. Das heißt, das, was wir heute miteinander getan haben, in diesen Stunden, in denen wir zusammen waren, war ja nicht nur ein Lehrgrund, ein Lehrgebäude, ein Stück Systematik, einen ganz wichtigen Bereich hineinbringen, sondern der Gedankengang ist doch, zum einen zur Anbetung und zur Freude geführt zu werden über diesen wunderbaren Gott. Der andere Gedankengang ist, mit ganz großer innerer Gelassenheit und Freude auf die Ewigkeit zuzumarschieren und denen und mit denen sich schon zu freuen, die es schon vor uns geschafft haben. Und das Dritte ist, wenn ich das weiß, dann mache ich weiter. Dann mache ich weiter. Ich gehe meinen Weg der Nachfolge in Treue weiter. Der lebendige Gott wird zu seiner Zeit die Saat aufgehen lassen. Wir schließen deswegen mit dem 126. Psalm, denn das ist ja der Psalm der Saat. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes getan. Der hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Und so segne sie Gott im Weitergehen, auf ihn zu, in ihrer und meiner Ordnung, auf den Tag seiner Wiederkunft, seiner Wegnahme in seine Wirklichkeit und die Verwandlung einer wunderschönen neuen Leiblichkeit bei ihm zu Hause, an seinem Ort. Ich bete. Vater, wir danken dir für das Paket dieses Tages und wollen es nicht nochmal einfach alles Revue passieren lassen, aber dir hinlegen und dich bitten, dass du das Gehörte mit unserem Leben verbindest und dass das geschieht, was dein Sohn gesagt hat, dass dein Saatgut, dass dein Wort auf guten Boden fällt und dann auch gute Frucht bringt. Und so lass auch diesen Tag in unserem inneren geistlichen Menschen gute Frucht bringen. Wir wollen dir einfach am Ende dieses Tages danken. Danken, dass du uns so vieles geschenkt hast, dass du uns einen guten, festen Lehrgrund gibst, dass du uns eine Gewissheit der Hoffnung schenkst, auf der wir stehen, dass wir die Zukunft schon in unserer Gegenwart präsent haben und dass wir mit jedem Tag in großer Treue und in Saatarbeit dir entgegengehen. Wir bitten dich, mit allen, die dich lieb haben, komm so schnell du kannst. Komm uns entgegen. Wir gehen auf dich zu. Wir bitten dich, dass du deinem Evangelium, deinem Wort, deinen guten Lauf schenkst. Und dass du schenkst und gibst, dass auch durch uns in unserem Land der ein und andere noch in diese Ordnung hineingerufen seinen Platz findet. In Erwartung der Wiederkunft von Jesus Christus. Und über all dem preisen wir dich über dem Haus, das du für uns schon bereitet hast. Danken dir für all die Schönheit, die du für uns vorbereitet hast. Geben dir die Ehre über dieser Zukunft, die du uns schenken willst bei dir. Und danken dir einfach für deine wunderschöne Liebe, mit der du uns liebst. Dank sei dir, unserem Gott. Segne uns auf dem Weg zu dir. Amen.